Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Eishockey-WM und der Giro d'Italia sind in vollem Gange. Mit Dominic Thiem verlässt uns ein weiterer Grand-Slam-Sieger. Und der letzte Bundesligaspieltag der Saison steht kurz bevor. Das alles noch viel mehr in Folge 216 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und damit mal wieder einen wunderbaren Montagabend an David.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ja, wir haben wieder einmal eine pickepacke volle Sendung kurz vor diesem Ende der Fußballsaison vorbereitet. Aber das ist ja das Markenzeichen von On The Pitch, der Sportpodcast. Wir sind so viel mehr als Fußball, deswegen gibt es wie immer den Fußball am Ende und wir haben viele weitere spannende Themen für euch heute vorbereitet. Einige davon hat Benny schon angesprochen. In den Kurznews geht es unter anderem um Schwimmen, Bogenschießen und Volleyball. Außerdem im weiteren Verlauf sprechen wir natürlich sofort über die Eishockey-Weltmeisterschaft. Heute am Montagabend das dritte Spiel für die deutsche Mannschaft. Außerdem Tennis, da ist das Masters in Rom natürlich prägendes Thema. Außerdem der Giro im Radsport, ebenso angeklungen. Im Darts und Snooker gibt es natürlich auch Updates. Da geht die Premier League dem Ende entgegen und Benny erklärt uns, was eigentlich nach der Snooker-WM so auf der Tour passiert. Danach geht es weiter mit der Leichtathletik. Da gibt es auch News und einige persönliche, wirklich bemerkenswerte Bestleistungen. Außerdem Basketball, Handball, Motorsport, die Vorschau auf den Formel 1 Grand Prix in Imola, eine kleine Wintersportneuigkeit und dann natürlich den Fußball mit Europapokal. Der BVB ist im Champions League-Finale, vielen Entscheidungen in den deutschen Ligen. Ja, die ersten Ankündigungen für den EM-Kader, also viel los. Und auch bei unseren eigenen blau-weißen Vereinen ist ja einiges passiert in den letzten Tagen, Benny. Also da können wir uns schon mal drauf freuen. Diesmal wirklich.
Diesmal können wir tatsächlich auch beide mal was Positives aus dem Fußball berichten. Das ist ja auch mal ganz nett für uns. Genau, aber ich würde sagen, wir starten direkt rein in diese wahrscheinlich doch am Ende auch relativ pickepacke Folge. Wir sprechen es immer wieder an in den letzten Wochen. Es geht auf Olympia zu und auch in den Kurznews wirft sich doch ein kleiner Schatten voraus. Vor allem oder zumindest, wenn man auf den Bogenschießen schaut, denn da gibt es bereits die Europameisterschaft zu verzeichnen, die jetzt am Wochenende ihr Ende fand. Vom 8. bis zum 12. Mai fand die statt und da gab es durchaus auch gute Ergebnisse aus deutscher Sicht. Katharina Bauer konnte am Ende richtig absahnen, am Ende 3 Medaillen rund 2,5 Monate vor den Olympischen Spielen. Das zeigt doch eigentlich schon noch eine ganz, ganz gute Frühform.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine von Sportarten, die ja vor allem bei den Olympischen Spielen dann immer sich hervortut. Und ich denke, wir machen damit direkt weiter, denn auch der Deutsche Schwimmverband hat bekannt gegeben, in welchem Aufgebot man nach Paris gehen will. Das Ganze muss vom Deutschen Olympischen Sportbund DOSB noch bestätigt werden. Heute wurde bekannt, es soll ein 24-köpfiges Aufgebot werden. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 9 Damen und 15 Herren, so Mathematik und so. Und die prägendsten und aussichtsreichen Kandidaten, das schreibt auch die Sportschau, sind Lukas Mertens, Florian Wellbrock und auch Angelina Köhler, die ja alle auch bei den kürzlich zu Ende gegangenen Meisterschaften und der ersten Läufen, wir haben es ja hier schon besprochen, gut aufgetrumpft sind ins Olympia-Jahr. Jetzt stehen noch Höhentrainingslager unter anderem in Spanien und in der Türkei an, sodass wir uns da dann hoffentlich im Becken und ja vielleicht auch bei den Freiwasserwettbewerben, wenn die Seine dann wieder einigermaßen sauber ist, das wird uns ja Emmanuel Macron in den kommenden Wochen noch zeigen, dann ist da vielleicht auch ein bisschen was an Medaillen drin. Aber auch nicht nur im Schwimmen, sondern auch im Volleyball ist das ja möglich, Benny. Denn bei den Volleyballherren ist es ja bereits klar, dass die bei Olympia auch dabei sind. Und jetzt haben auch die Damen, die hatten so ein bisschen Trainerchaos in den letzten Tagen. Es hat sich jetzt hoffentlich wieder einigermaßen eingerenkt mit dem neuen Trainer Alexander Weibel. Die stehen jetzt nämlich kurz vor einem wichtigen Turnier. Und zwar in Antalya in der Türkei geht es da gegen Frankreich am Mittwoch los in die Nationenliga. VNL, nicht zu verwechseln mit der Langstreckenserie am Nürburgring, VLN. Wie gesagt, die Herren sind bereits dabei, die Damen sind letztes Jahr daran bereits gescheitert. Man steht aktuell auf Platz 12 in der Weltrangliste und muss jetzt in den 12 Vorrunden spielen, weil diese VNL eben so viele Punkte sammeln, um in der Weltrangliste auf Platz 10 zu springen, und das wäre gleichbedeutend mit der Chance auf die Olympia-Qualifikation. Also das werden wir weiterhin beobachten und updaten euch dann nächste Woche, ob es auch die Volleyballerinnen zur zum großen Sportevent in diesem Sommer, den Olympischen Sommerspielen nach Paris geschafft haben. Genau, das dazu und dann würde ich sagen, gehen wir von dem Sommerereignis in das andere Sommerereignis, allerdings etwas frostigerer Natur. Die Eishockey-WM ist gestartet und die ersten beiden deutschen Spiele liegen hinter uns und wenn ihr das hört, das dritte auch schon, aber das können wir leider nicht mit Ergebnis für euch bereithalten.
Ganz genau und ja, du hast schon die beiden Spiele angesprochen. Es ging einmal gegen die Slowakei für das deutsche Team und einmal gegen die USA, also direkt ja zwei große Eishockey-Nationen, auf die man da traf. Und ja, das waren zwei Spiele wie Unterschied zwischen Tag und Nacht, denn mit dem Spiel gegen die Slowakei gelang direkt der Auftakttriumph am Freitag. 6-4 ging das Duell dann für die Deutschen aus und ja, gegen die USA hieß es dann am Ende eine richtige Klatsche, 1-6. Hieß es da am Ende. Ja, also ein gemischtes Bild zeigte sich nach diesen zwei Spielen und jetzt trifft man eben ausgerechnet auf die starken Schweden. Ein weiterer Favorit, auf den man jetzt hier trifft. Schweden hat übrigens die USA 5-2 geschlagen. Also da kommt noch ein dickerer Brecher auf uns zu als die USA wahrscheinlich. Dann hätte man natürlich auch schon nach drei Spielen unter Umständen zwei Niederlagen auf dem Konto und steht auch gegen die kleinen Teams dann doch schon deutlich mehr unter Zugzwang auch. Was da aber auf jeden Fall eine positive Meldung ist, ist, dass ein weiterer NHL-Spieler jetzt nachziehen wird, nämlich Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks wird jetzt auch heute Abend gegen Schweden dabei sein. Vielleicht ist das auch nochmal ein kleiner Push.
Ja, und dass vor allem jetzt natürlich auch die schweren Teams zu Beginn in der Gruppe kamen. Genau. Die Teams, die hinten drin stehen, zusammen mit Deutschland, die kommen eben noch. Wir haben es angesprochen, heute Abend Schweden, am Mittwoch 16.20 Uhr Lettland, Freitag 16.20 Uhr Kasachstan, Samstag 16.20 Uhr Polen und am nächsten Dienstag um 12.20 Uhr dann gegen Frankreich. Bis aus Kasachstan und Lettland stehen alle Mannschaften noch hinter Deutschland, also Frankreich und Polen, um genau zu sein. Also wir hoffen mal, dass es heute Abend noch nicht den kompletten mentalen K.O. gibt. Das wird ja, glaube ich, das Entscheidende sein, um dann gegen die vermeintlich leichteren Gegner vielleicht noch was rumreißen zu können. In der anderen Gruppe sind erwartungsgemäß Finnland und Kanada vorneweg. Das werden wir natürlich dann auch nächste Woche weiter beobachten, wenn ja dann die Gruppenphase quasi vorbei ist und es dann am nächsten Donnerstag mit den Viertelfinals losgeht.
Ja, ganz genau. Also ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon sehen, wie es gegen Schweden ausgegangen ist. Wir hoffen einfach mal, dass es auf jeden Fall keine deutliche Klatsche gibt, weil genau dann könnte es ja genau zu diesem mentalen Zusammenbruch kommen, der hoffentlich nicht am Start ist. Die wichtigen Spiele, wo die Punkte her müssen, die kommen noch. Genau, und so viel vielleicht erstmal hier aus dem Eishockeysport. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter, nämlich in den Tennis. Dort gab es jetzt auch wieder ein paar Meldungen, die durchaus zu besprechen sind. Wir müssen auf jeden Fall über Dominic Thiem sprechen, der US Open Champion von 2020. 13 Turniere, glaube ich, habe ich vorhin gelesen nochmal, generell in ATP-Finals gestanden. Ein sauwichtiger Mann, der beste Österreicher im Tennis, den es jemals gab wahrscheinlich. Ja, und der hat jetzt mit 30 Jahren tatsächlich sein Karriereende bekannt gegeben zum Ende dieser Saison, David.
Ja gut, am Ende ist es irgendwie auch eine bittere Bilanz. Du hast die 13 Endspielteilnahmen auf der ATP-Tour angesprochen, davon hat er 12 verloren. Zudem die Grand Slam Finals, French Open 2018 und 2019 gegen Rafael Nadal und die Australian Open 2020 gegen Novak Djokovic. Aber, und das ist ja eigentlich noch viel schwerwiegender, haben wir in den letzten Monaten ja immer darauf gehofft, dass er nach seiner seinen Verletzungsproblemen, unter anderem am Handgelenk ja irgendwie, nochmal zurückkommt, dazu kommt es jetzt nicht, er zieht mehr oder weniger selber die Reißleine, hat auch gesagt, ich bin unglaublich dankbar gewesen für die Höhen und Tiefen, unglaubliche Erfahrungen. Am Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Entscheidung, meine Karriere am Ende der Saison zu beenden, die einzig richtige ist. Ich bin sehr glücklich damit und ich bin auch super aufgeregt wegen allem, was jetzt als nächstes auf mich zukommt. Das kann natürlich sowohl den Rest der Saison implizieren, als auch das, was danach kommt, wofür wir ihm natürlich alles Gute wünschen. Und ich denke, diese Abschiedsstimmung ist ja irgendwie bei allen so ein bisschen zu spüren. Wir haben es jetzt auch beim Ausscheiden von Rafael Nadal in Rom wieder gesehen. Da gehen jetzt einfach Namen, die uns viele Jahre lang begleitet haben.
Ja, ganz genau. Ich habe schon gelesen, dass der Ex-Trainer von Thiem übrigens, Günther Bresnik, gesagt hat, er könnte sich auch gut vorstellen, dass es da nochmal ein Thiem-Comeback gibt, weil dieser wohl körperlich auf jeden Fall noch voll im Saft stehe. Vielleicht gibt es dann doch noch den Rücktritt vom Rücktritt, aber solange das nur von seinem Ex-Trainer kommt, können wir da, glaube ich, jetzt noch nicht von ausgehen. Er hat den Entschluss jetzt gefasst, aber ja, es ist eben ein Phänomen, was sich gerade sehr durchzieht. Es ist diese Generation, Der Sportler, gut, er ist jetzt schon etwas jünger, er ist auch später tatsächlich voll in die Aufmerksamkeit gekommen, aber doch gehört er irgendwie zu der Generation von den Sportlern, ja, die mit uns auch groß geworden sind in gewisser Weise, ne? Und ja, das zieht sich ja auch irgendwie so ein bisschen durch unseren Podcast, dass wir uns jetzt Stück für Stück auch von denen verabschieden müssen.
Ja, genau so ist es. Dann lass uns doch mal auf die sportlichen Ergebnisse vom Rom Masters blicken. Genau. Ich kann euch kurz vom Doppelturnier berichten, dass es aus deutscher Sicht gar nichts mehr zu berichten gibt. Da sind nämlich alle, das ist ja oft eigentlich anders, dass wir immer sagen, okay, wir finden es traurig, dass viele im Einzelfeld schon raus sind und die Doppel so ein bisschen die Fahne hochhalten. Das ist diesmal leider nicht so. Tim Pütz und Kevin Kravitz sind geschlechterübergreifend am weitesten gekommen im Achtelfinale gegen Schirundolo und Very ausgeschieden. Also da gibt es nichts Gutes zu berichten, zumindest nichts, was in Richtung Viertelfinals geht. Wie das bei den Damen aussieht, kannst du uns berichten. Und da ist ja zumindest so ein bisschen Hoffnung da gewesen, heute.
Genau, man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass eine Angelique Kerber so langsam wieder stückweise zumindest Fahrt aufnimmt. Denn Kerber hat es immerhin bis ins Achtelfinale von Rom geschafft und ja, hat da auch eine ordentliche Kampfleistung gegen die an 1 gesetzte Iga Świątek abgeliefert. Aber generell, dieses Achtelfinale zeigt doch schon, sie ist auf dem richtigen Weg. Sie ja, kämpft sich gerade auch in den Rankings stark nach vorne, ist da jetzt zwar immer noch die 235, aber ja, alleine durch dieses Ergebnis hat sie jetzt wieder 100 Plätze gut gemacht in den Rankings. Und da sieht man auch wieder, wie schnell das geht mit gerade guten Ergebnissen bei diesen großen Turnieren. Und genau, 5-7, 3-6 am Ende gegen Świątek rausgegangen. In Runde 2 dafür aber eben auch die an 17 gesetzte Kudermetova in 2 Sätzen 6-3, 6-0 geschlagen. Also sie ist, glaube ich, wieder auf einem guten Weg. Und wer ja ebenfalls sowieso auf einem guten Weg ist, ist Alexander Zverev, der ja die einzige Person ist, geschlechterübergreifend aus Deutschland, die tatsächlich noch im Turnierverlauf dabei ist. Im Achtelfinale geht es nämlich jetzt gegen den Portugiesen Borges. Im Achtelfinale stand zudem auch noch Dominik Köpfer. Auch da gab es mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis. Das ist, glaube ich, auch ganz schön. Da ging es aber gegen den US-Amerikaner Paul am Ende raus. Genau, sonst glaube ich, ja, viele Favoritensiege. Und bis auf natürlich, wir müssen darüber sprechen, Djokovic ist natürlich ausgeschieden gegen den Chilenen Tabilo, der jetzt auch mal durch den Sieg in die Top 30 der Welt eingezogen ist. Und da sah Djokovic gar nicht gut aus. 2-6, 3-6 am Ende.
Ja, das war erstaunlich deutlich und ich finde, gegen Große zu gewinnen und gerade gegen Djokovic ist es ja doch eher eine Seltenheit, dass es passiert. Auf der anderen Seite, vielleicht um noch einen anderen Deutschen mit in die Verlosung zu holen, gab es auch noch das Duell zwischen Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas, wo Jan-Lennard Struff auch den ersten Satz gewonnen hat, im Tiebreak dann 7-6 das Ganze für sich entschieden hat und dann allerdings 6-4, 6-4 Satz 2 und 3 abgegeben hat. Also das ja vielleicht nochmal als kleine deutsche Randnotiz dazu. Djokovic scheidet aus, da macht man natürlich ordentlich was im Kopf gut und auch in der Weltrangliste, also mal gucken, was da dann noch geht. Und ja, wie gesagt, Zverev im Achtelfinale, außerdem natürlich noch Taylor Fritz, Dimitrov, ein paar große Namen dabei, Tsitsipas logischerweise gegen Dimitrov, also da passiert noch ein bisschen was. Also gerne in Rom einschalten und dann halten wir euch auch da nächste Woche auf dem Laufenden, wer dann ja kurz vor den French Open so in der Bestform ist und dann kann es losgehen mit dem zweiten Grand Slam Turnier des Jahres, Manny.
Ganz genau, das steht natürlich jetzt wieder kurz bevor, aber wir gehen jetzt erstmal, bevor der Rest hier dieser Folge kurz bevorsteht, in die kleine Pause. Es steht gleich im nächsten Tag unter anderem der Radsport an, die Leichtathletik wartet auf uns, ja, und ebenfalls auch natürlich der Darts und der Snooker, weil da ist ja die WM zu Ende und da, genau, dauert es jetzt erstmal ein bisschen bis zur neuen Saison, aber darüber reden wir gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Take mit Radsport, Darts, Snooker und Leichtathletik. Und ich starte einfach mal ganz schnell mit einem kleinen Update vom Giro d'Italia. Die erste Woche liegt hinter uns oder quasi schon die 9. Etappe. Auch da, sehr dankenswerterweise, hat sich der Giro auf uns eingestellt und montags wieder die Ruhetage eingeplant. Was kann man bisher sagen? Also ein überragender Tadej Pogacar auf der Mission. Ich habe es ja letzte Woche bereits erwähnt, nach Sturz und Defekt trotzdem noch die 2. Etappe gewonnen, die Bergankunft letzte Woche Sonntag. Und jetzt, gestern war er nicht erfolgreich, aber am Samstag hat er wieder eine Bergankunft gewonnen. Der Slowene auf 3750 Höhenmetern auf 153 Kilometer. Also das ist auch kein schönes Samstagsprogramm für eine Radtour, zumindest nicht für den Freizeitsportler. Gestern gab es einen Massensprint, den konnte Olaf Kui aber gewinnen. Ich muss jetzt hier allerdings auch nicht jede Etappensieger-Namen vorlesen. Benjamin Thomas kennt man vielleicht noch. Ansonsten jetzt dem allgemein geneigten Sportinteressierten, der sich ab und zu mal mit Radsport beschäftigt, jetzt keine Namen, die einem groß was sagen. Von daher gucken wir einfach, was die zweite Woche bringt. Morgen am Dienstag geht es dann mit einer weiteren Bergankunft weiter. Dann wird es ein wenig flacher. Am Samstag gibt es dann ein Einzelzeitfahren. Das könnte natürlich nochmal für Verschiebungen sorgen. Und am Sonntag nach Livigno, das ist dann auf jeden Fall nochmal hochalpin. Bergankunft 5300 Höhenmeter auf über 200 Kilometer Streckenlänge. Also da lohnt sich gerade am Sonntag auf jeden Fall, generell am Wochenende das Einschalten beim Giro, da wird es dann nochmal feurig und die Frage bleibt, ob Tadej Pogacar den Grand Tour Sieg 1 von anvisierten 2 dieses Jahr einfahren kann.
Wie würdest du denn die Frage beantworten aktuell? Also führt da gerade irgendein Weg an ihm vorbei?
Beim Giro jetzt glaube ich erstmal nicht. Die Frage ist, was Daniel Martinez zum Beispiel noch dagegen halten kann. Das ist der Kapitän des deutschen Bora-Teams, aber der hat jetzt auch schon fast 3 Minuten Rückstand. Geraint Thomas ebenso, also sehe ich jetzt erstmal nicht, ehrlich gesagt. Zumindest nicht beim Giro. Für die Tour möchte ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen.
Ja, bis dahin vergehen ja auch noch ein paar Tage. Dementsprechend absolut verständlich. Aber ja, so einiges.
Bitte? Ja, bester Deutscher vielleicht noch, ist ein Routinier, Simon Geschke aus Freiburg, ist ja auch irgendwie nochmal gewillt, vielleicht das ein oder andere Bergtrikot dieses Jahr zu tragen. Der hat knapp 16 Minuten Rückstand, aber das vielleicht noch der Vollständigkeit halber.
Ganz genau, ja, so bestimmte Tendenzen lassen sich hier auf jeden Fall schon erkennen, jetzt auch vor den ganz großen Highlights, obwohl der Giro natürlich sowieso auch zu diesen Highlights bereits gehört, aber ich würde sagen, wir nehmen gleich die Brücke auch zum Darts und zum Snooker. Vielleicht können wir Snooker direkt machen, das geht relativ schnell. Die WM ist zu Ende gespielt. Ich sag mal so, die Saison geht auch ähnlich los wie beim Darts. Liegt wahrscheinlich auch am selben Chairman, weil ja beide zusammen von der Hearn Family gemanagt werden, die beiden liegen. Und genau, beim Snooker geht es nämlich jetzt direkt auch weiter mit der Q-School, aber erst in der nächsten Woche. Das heißt, in dieser Woche ist tatsächlich komplett Snooker-frei, zumindest auf dem World Snooker Circuit. Und da können wir uns dann wahrscheinlich auch darauf einstellen, dass da einige deutsche Starter dabei sind, zum Beispiel ein Fabian Nüssle aus Österreich und ebenso Umut Dikme aus Deutschland. Da werden so 2 deutschsprachige Namen, die auf jeden Fall dabei sind, das habe ich eben schon geguckt. Genau, und beim Darts stand einiges an.
Ich habe auch beim Snooker übrigens von irgendeinem Event gelesen, ich weiß gar nicht, was es genau war, wo Rolf Kalb nochmal als Master of Ceremonies sich auftun wird. Aber guckt ja vielleicht bei ihm bei Twitter mal durch.
Wahrscheinlich geht es da um das Turnier, was immer in Fürth stattfinden wird. Beziehungsweise es gibt ja immer 2 Turniere, glaube ich, im Jahr, die in Deutschland sogar stattfinden. Eins in Berlin und eins in Fürth.
Das andere ist in Berlin im Tempodrom.
Genau. Soweit wie ich das gehört habe, hat er das auch noch längst nicht an den Nagel gehangen. Vielleicht macht er das auch einfach noch ein bisschen weiter. Dann hat die Snookerwelt auf jeden Fall noch was von ihm. Wäre eine tolle Geschichte. Aber genau, Darts haben wir jetzt einiges. Ja. David, du musst uns natürlich gleich updaten zur Premier League, weil so viel sei vielleicht hier schon mal von mir gesagt. Der Kampf um Platz 4 oder Platz 5 spitzt sich immer noch zu vor diesem letzten Spieltag.
Ja.
Und genau, sonst stand an diesem Wochenende ein weiteres European Tour Turnier an mit der Baltic Sea Darts Open in Kiel. Das konnte am Ende Rob Cross gewinnen, der ja jahrelang gar kein European Tour Turnier gewinnen konnte und jetzt direkt in diesem Jahr schon 2. Er schlägt im Finale Luke Humphreys. Der hat einfach mal eben auch im Finale 9 Darter geworfen. Genau, und auch sonst gibt es einige spannende Geschichten, schillernde Namen, zum Beispiel Madas Rasma, der Lette, der sich plötzlich bis ins Halbfinale gekämpft hat und unter anderem einen Ryan Searle schlug, einen Joe Cullen schlug. und dann erst gegen den Sieger Rob Cross mit 4-7 im Halbfinale ausschied. Van Gerven wieder nicht, immerhin bis in die Finalsession geschafft, aber wieder nicht bis zum Ende hinbekommen, wieder im Viertelfinale ausgeschieden gegen Humphries. Und zwei Deutsche am Ende immerhin in den Finaltag eingezogen mit Franz Rötsch und mit Ricardo Pietrzko. Beide gehen leider im Achtelfinale raus.
Ja, ich weiß zwar nicht, ob es bei der Premier League of Darts beim 15. Spieltag am vergangenen Donnerstag einen neuen Darter gegeben hat, aber Benny, du hast gesagt, der Kampf um Platz 4 ist richtig spannend und der ist natürlich der entscheidende letzte Platz, um noch die Playoffs in zwei Wochen zu erreichen. Also schauen wir mal drauf, was in der First Direct Arena in Leeds am vergangenen Donnerstag passiert ist. Wir haben ja angekündigt, die Rückenschmerzen waren vorbei, Gervin Price ist wieder zurück gewesen, unterlag aber gleich im ersten Spiel des Abends Michael van Gerven mit 6-3 und dann ja Peter White, der hat ja noch nicht wirklich Land gesehen in dieser Saison, verliert 6-1 gegen Luke Littler. Luke Humphries gewinnt sein erstes Spiel ebenfalls 6-1 gegen Rob Cross, die beiden WM-Finalisten also gut on Tour. Und dann ja das vierte Viertelfinale quasi in diesem Abend war auch schon das Duell um Platz 4, nämlich Michael Smith gegen Nathan Aspinall, wo sich Smith am Ende mit 6-3 durchsetzt und das war richtig wichtig, weil der stand hinter ihm in der Tabelle und er hat es dann ins Halbfinale geschafft, ist dagegen Luke Humphries zwar raus mit 6-1, Luke Littler übrigens auch gegen Michael van Gerven mit 6-1, also den Abend gewinnt Luke Humphries in einem spannenden Finale wieder einmal knapp 6-5 gegen Michael van Gerven, aber für die Tabelle bedeutet das eben, dass Michael Smith ein bisschen was aufholen kann auf Aspinall. 24 Punkte bei Michael Smith und 25 bei Aspinall. Michael van Gerven hat 27, also das wird nochmal richtig, richtig spannend, wer das am Ende nach London schaffen kann. Einen regulären Abend haben wir noch, diese Woche in Sheffield. Da spielt Aspinall gegen Smith und Van Gerven spielt gegen Rob Cross, also da ist es dann nochmal dieses genaue direkte Duell Platz 4 gegen Platz 5, dann als zweites Spiel des Abends und das ist auf jeden Fall dann der Einschaltbefehl, so 20.40 Uhr würde ich mal sagen, 21 Uhr. Vielleicht ein bisschen früher, je nachdem, wie der Kollege Littler so drauf ist gegen Peter White. Das könnte nämlich übel werden. Das ist der entscheidende Kampf gerade noch in der Premier League. Und dann geht es in zwei Wochen oder in 10 Tagen, besser gesagt Donnerstag am 23. Mai, dann in der O2 in London um die Krone der Premier League.
Ganz genau. Also genau, eigentlich ist dieses eine Spiel tatsächlich das einzig Relevante an dem Abend. Sonst geht es ja tatsächlich nur noch um die Platzierung, weil Platz 1 trifft natürlich dann in den Playoffs auf Platz 4 und Platz 2 auf Platz 3 und da ist tatsächlich auch noch ein bisschen was drin, zum Beispiel, dass ein Van Gerven ja noch ziemlich abrutschen kann. Der kann auf jeden Fall noch auf den 4. Platz abrutschen hier, ist ja nur 3 Punkte hinter einem Aspinall. Der muss auf jeden Fall auch noch um seinen 3. Platz hier kämpfen, aber genau, so viel vielleicht erstmal hier zur Premier League. Da geht es dann in dieser Woche zum letzten Spieltag vor den Playoffs und genau, so viel auch erstmal generell zum Darts und zum Snooker.
Genau, dann würde ich sagen, mache ich mit der Leichtathletik weiter. Das wird jetzt so ein bisschen mehrfach aufgeteilt in verschiedene Orte, wo eben was passiert ist, was von Relevanz ist. Und wir starten in Florida und zwar in Clermont, denn da haben Gina Lückenkämper und Rebecca Hase ihre Olympianormen sowohl Norm als auch Form schon mal unter Beweis gestellt. Rebecca Hase mit 11,07 und 11,06 im Vorlauf für Gina Lückenkämper. Also die beiden sind richtig gut unterwegs und vielleicht sehen wir dieses Jahr auch eine deutsche Zeit unter 11 Sekunden. Das gleiche müsste ja bei den Herren übrigens auch passieren, wenn bei den Herren jemand die direkte Norm schaffen will, denn dann müsste man deutschen Rekord laufen, 10-0 oder noch darunter. Mal gucken, ob es dazu noch kommt. Außerdem hat Marieke Steinacker auch die Olympianorm sicher gemacht. Die Diskuswerferin mit einer neuen Bestleistung von 67,31 Meter. Auch da alles sicher gemacht in Wiesbaden. Und was es auch noch gibt, ein Para-Weltrekord für Nico Kappel, das habt ihr ja vielleicht auch schon mitbekommen. Der erste 15-Meter-Stoß in der Klasse F41. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz dicke Hausmarke. Wir haben es auch, glaube ich, in der Story gehabt, bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall, und das kann ich wirklich als Empfehlung rausgeben, da dem Instagram-Account des DLV zu folgen, weil die machen da gerade auch eben nicht nur, sondern vor allem auch im paralympischen Bereich richtig viel. Es war auch nicht der einzige Weltrekord des Tages, auch die Kugelstoßerin Lara Baas aus Stuttgart, die international für die Niederlande startet ist, hat 9,25 Meter gestoßen und auch da also einen Rekord aufgestellt. So, und dann haben wir die Diamond League natürlich auch noch, die wichtigste internationale Serie, die in Doha zu Gast war, Benny. Und ganz ehrlich, bevor ich zu den Ergebnissen komme, da waren so viele afrikanische Fans, ich habe das erste Mal, vielleicht abseits der afrikanisch gelagerten Spiele bei der Fußball-WM, richtig Stimmung in einem katarischen Stadion erlebt. Das war total großartig, was die dann Stimmung gemacht haben, gerade bei den Distanzrennen.
Ja, das ist tolle Geschichte auf jeden Fall. Für sie passt es ja logistisch schon eher als für die ganzen europäischen Fans, so eine Events zu fahren. Aber auch schön, dass sie es tatsächlich ausnutzen. Ja, ist auf jeden Fall sehr begeisternd, gerade weil, wir haben ja zig, gerade in den Laufdisziplinen, zig sehr gute afrikanische Athleten und Athletinnen. Und das sieht man eben gar nicht hier in Deutschland oder in Europa in den Stadien, wenn hier tatsächlich solche Wettkämpfe stattfinden.
Ja, absolut. Deswegen ist auch die Diskussion gerade bei World Athletics und Sebastian Coe, der glaube ich noch 3 Jahre im Amt ist, der Vorsitzende dort, vielleicht mal eine WM nach Afrika zu vergeben. Nairobi wäre natürlich ein guter Austragungsort. Mal gucken, wie das organisatorisch werden würde. Aber ich glaube, stimmungsmäßig würde sich das auf jeden Fall anbieten. Naja, da sind wir gespannt und bleiben dran und schauen mal aufs sportliche Geschehen in Doha. Hendrik Jansen, Diskuswerfer mit Diamond League Premiere, über 65 Meter geworfen, richtig gut. Aber auch Christian Zewa am Start. Das ist der Kollege, der Mykolos Alekna, den neuen Weltrekord im Diskuswurf Paroli bieten will, hat über 70 Meter geworfen. Also Diskuswurf wird nochmal richtig heiß dieses Jahr. Im Weitsprung ging es richtig gut los, aber da hat der Wind auch ein bisschen geholfen. 5,2 Meter pro Sekunde Rückenwind in Böen. Kerry McLeod aus Jamaika springt 8,52 Meter. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, wie lang 8,52 Meter ist. Also das ist absoluter Wahnsinn. Auch Simon Batz war mit dabei aus Deutschland. Auch zweimal über 8 Meter gesprungen. Richtig, richtig gut. Joshua Hartmann, der letztes Jahr in Kassel ja die 200 Meter gewonnen hat bei den Deutschen Meisterschaften, ist die viertbeste Zeit seiner Karriere über 200 gelaufen. 20,36 Sekunden. Bednarek aus den USA, 19,75, ist damit unter den Top 15 der ewigen Weltbestenliste. Also auch da geht es weiter mit den Top-Zeiten. Auch Robert Faken über die 1500 Meter war am Start, Christina Honsel im Hochsprung, das lief jetzt noch nicht ganz so überragend, ansonsten ja, weiter überragend, auch 400 Meter bei den Männern hat richtig Spaß gemacht. Also Leichtathletik dieses Jahr, da bahnt sich ganz, ganz Großes an und das dauert viele, viele Monate an, das ist das Beste dabei.
Ganz genau, das ist wirklich, um direkt in der Leichtathletik zu bleiben, das wird ein richtiger Marathon in diesem Sommer. Es wartet so einiges auf uns. Es ist ja das Ding, gerade in der Leichtathletik, es ist eben längst nicht nur Olympia, was ansteht. Da stehen ja schon zig große Events schon im Vorhinein an, als Generalprobe, die aber an sich schon großartige Events sind. Aber genau, so viel erstmal dazu. Das klingt ja erstmal ganz gut, auch aus deutscher Sicht. Viele Normen wurden da schon erfüllt. Über viele neue Bestleistungen kann man sich da jetzt schon freuen.
Genau, auf jeden Fall. Da gibt es dann auch viel mehr. Also Imke Onnen im Herrenhochsprung, der auch schon 1,92 gesprungen ist. Also es ist viel los. Es ist viel los und das würde ich in den nächsten Wochen noch lesen. Also allein der Newsletter von leichtathletik.de, ich sehe hier nur, schraubt die Jahresbestleistung in die Höhe. Da kann man so viele News aufmachen, wo die Bestleistungen nur so purzeln und das schon Mitte Mai. Das macht richtig Spaß. Also in einem Monat ist ja dann schon EM in Rom, wenn ich mich nicht irre. Und dann kann so richtig losgehen, wie auch immer. Diamond League guckt da gerne auch ab und zu rein. Das geht schon gut los mit Top-Leistung. Macht richtig Spaß, auch schon jetzt Leichtathletik-Jahr 2024. Was auch richtig Spaß macht, ist, dass wir nach der nächsten Pause weitermachen. Und zwar mit Basketball, Handball, Motorsport, einer kleinen Wintersport-News und nachher natürlich auch noch mit dem Fußball. Also dranbleiben und Spaß haben.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zunächst mit dem Basketball. Und da melden wir uns natürlich auch mit dem Start der ja nicht mehr regulären Saison in der Basketball-Bundesliga. Ich hätte fast Playoffs gesagt, aber warum es nicht sofort mit den Playoffs losgeht in der BBL und das dieses Jahr zum ersten Mal, das kann uns Benny jetzt verraten.
Ganz genau, es gibt einen neuen Modus. Es gab ja, der Status quo war ja lange Zeit, dass die Top 8 sich einfach traditionell für die Playoff-Viertelfinals qualifiziert hatten. Das heißt, dann wäre zum Beispiel Platz 1, was gerade der FC Bayern München wäre, auf Platz 8, was ab im Moment die MHP-Riesen Ludwigsburg wären, getroffen. So ist das Konzept jetzt aber nicht mehr, sondern es kommen nur noch die Top 6 der Tabelle nach 34 Spieltagen direkt in die Playoffs. Also München, Berlin, Chemnitz, Ulm und die Würzburg Baskets mit Rasterfechter tatsächlich, die es jetzt schon sicher in die Playoffs geschafft haben. Was neu ist, es gibt eine Vorrunde so gesehen für die Playoffs, nämlich die Play-In-Runde, wo sich tatsächlich Platz 7 bis 10 auch noch die Chance erhalten können, einen Platz in den Playoffs zu bekommen. Das heißt, die Paarungen werden jetzt eben die Baskets Oldenburg gegen die Towers Hamburg und die Telekom Baskets Bonn gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Genau, und hier werden jetzt eben unter diesen vier Teams am Ende noch die zwei restlichen Playoff-Teams entschieden. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung hier, ehrlicherweise. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht ganz. Rein aus der Logik her hat für mich das klassische Playoff-System auf jeden Fall durchaus mehr Sinn gemacht. Aber wenn ihr da eine andere Meinung zu habt oder vielleicht auch eine fundiertere Meinung, schreibt uns doch mal gerne auf den sozialen Medien.
Ja gut, ich überlege gerade, es gibt ja in der NBA auch das Play-In-Tournament und dann ist es einfach eine Angleichung an internationale Standards plus
vielleicht
mehr Geld für TV-Partner und die Clubs. Also am Ende und die Rechnung, die wir in vielen Sportarten sehen wahrscheinlich.
Und am Ende, genau, am Ende ist es vielleicht auch so, dass man sich Ausrutscher von großen Teams vielleicht auch einfach offen halten will. Also wenn dann tatsächlich mal ein großes Team außerhalb der Top 8 sich bewegt, aber ganz knapp die Top 8 verpasst hat, dann versucht man sie natürlich noch irgendwie vielleicht auch wegen der Einschaltquoten, auch wegen der Zuschauer vielleicht durchaus noch im Turnier zu halten. Kann auch sein.
Ja. Das kann durchaus sein, das ist richtig. Ja, ich würde sagen, wir sind dann gespannt, wie diese Play-Ins funktionieren und wie vor allem dann Bennys Mannschaft aus Vechta sich dann schlägt, wenn die Play-Ins rum sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit die Sensationsmannschaft da weitermachen kann und kann euch mal ein bisschen updaten, was sonst noch so im Basketball los ist. Natürlich die NBA-Playoffs laufen, aber ich habe ja in der letzten Woche auch von den sehr, sehr spannenden Playoffs in der Euroleague erzählt. Beim Kampf um das Final Four haben sich am Ende jetzt Piraeus 2-3 gegen Barcelona durchgesetzt, Fenerbahce Istanbul gegen Monaco und Panathinaikos Athen gegen Tel Aviv. Real Madrid war ja bereits durchgegangen, sodass wir nun das Final Four feststehen haben. Das Ganze gibt es in 10 Tagen, besser gesagt, also Ende nächster Woche, nicht Ende dieser Woche, Ende nächster Woche. Final Four am Freitag dann Athen gegen Fenerbahce und Real gegen Piraeus. Das sind also die Final Four-Paarungen dort und vielleicht noch ein kleiner Blick in die NBA, aber ehrlich gesagt, Benni, sind wir da irgendwie auch nie so wirklich drin. Wir schieben es immer gerne auf die Uhrzeiten, aber vielleicht ist es auch einfach, dass Basketball nicht unsere Nummer 1 ist. Aber auch da ist es sehr spannend. Also Nuggets in Minnesota 2-2, Knicks Indiana 2-2, die Mavs sind noch vorne, haben aber Spiel 4 noch ausstehen und bei den Celtics gilt genau das Gleiche.
Ja, ich glaube, es ist ein guter Mix von beiden, oder? Weil ich meine, wir sind jetzt auch nicht die aktiven, regelmäßigen Gucker im deutschen Basketball. So viel gehört ja auch dazu. Dafür haben wir die Begeisterung durchaus auch mitgenommen bei den großen internationalen Turnieren, wenn es um EM und WM ging. Aber wahrscheinlich ist es auch gerade bei der
nicht
NBA.
Die einzigen, bei der Hype halt nicht weitergeführt worden ist. Also der große Hype ist ja ausgeblieben. Das war ja die große Hoffnung, unter anderem auch bei ProSieben und generell in der Gesellschaft. Okay, wir sind Weltmeister. Da ist es dann irgendwie noch nachhallender, dass zeitgleich Hansi Flick nicht mehr Bundestrainer war, gefühlt, als dass wir da Weltmeister geworden sind.
Ja, wobei ich tatsächlich bei der NBA, gut, die Zeiten sind natürlich teilweise sogar noch schlimmer als bei der NFL zum Beispiel oder der NHL. Aber da ist ja auch ähnlich viel Tabula Rasa rund um jedes Spiel. Es geht deutlich höher her als auch in der BBL, wo es ja doch durchaus auch viele Defensivschlachten gibt, wo dann auch mal ein Team nur 50 Punkte in einem Spiel scored, während in der NBA fast ja in jedem Spiel ein Team die 100er-Marke knackt. Da ist das eben alles ein bisschen spektakulärer, glaube ich. Aber ja, da sind es wahrscheinlich im Vorhinein wirklich die geisteskranken Uhrzeiten für deutsche Verhältnisse.
Ja, genau. Dann blicken wir auf jeden Fall wieder ausgiebig, auf jeden Fall auch auf die Nationalmannschaft im Basketball, die dann Anfang Juli und am 22. Juli nochmal 3 Testspiele hat, zweimal gegen Frankreich, einmal gegen die USA. Und dann geht es ja los mit dem olympischen Turnier, wo man ja sich als Weltmeister auch nicht komplett die Blöße geben will. Das begleiten wir dann natürlich auch, blicken jetzt aber erstmal auf den Handball. Die Bundesliga hat kurz vor Saisonende Pause, Länderspielpause, und es stand ein Länderspiel gegen Schweden an, das einzige in dieser Länderspielpause, und das lief auch nicht so wirklich erfolgreich. 24-28 für die Schweden am Ende des Tages.
Ja, ganz genau. Was soll man dazu sagen? Das lief auf jeden Fall nicht ganz so gut. Rund 2,5 Monate vor Paris, wo es ja auch noch tatsächlich um den Kampf um die Olympiakaderplätze geht. Also die Generalprobe für die wichtigen Spiele die Revanche auch ja hier, weil man ja Schweden auch vorher geschlagen hat, wurde verpasst. Dementsprechend, so viel hierzu.
Ja, genau. Waren ja auch einige nicht dabei. Das muss man vielleicht der Vollständigkeit Vollständigkeit halber sagen. Juri Knorr, Sebastian Heimann, Janik Kulbacher, Nils Lichtlein, alle nicht mit am Start. Beste Spieler waren aus deutscher Sicht unter anderem Julian Köster. Ja, Benni?
Aber die Partie ist ja in der Hinsicht besonders interessant, weil das ja auch das, naja, die Wiederholung von diesem Spiel wird es ja auch geben im Olympia-Gruppenspiel dann, ne? Also das ist ja auch nochmal ganz interessant.
Auf jeden Fall. Ja.
Das zeigt auch nochmal.
Das ist der erste Gegner.
Erster Gegner, jetzt weiß man sich vielleicht eher, worauf man sich einstellen müsste, aber jetzt sieht man eben auch schon, ja, die Schweden, die sind doch auch nochmal eine andere Hausnummer.
Aber erstmal Daumen drücken bei Deutschland gegen Schweden heute Abend, denn das ist natürlich auch die Paarung bei der Eishockey-WM, wo ihr das Ergebnis natürlich schon wisst, wenn wir das hier aufgenommen haben. Genau, dann springen wir vom Handball direkt weiter, wie gesagt, Bundesliga geht dann direkt weiter nach diesem Länderspiel. Da geht es dann diese Woche wieder los. Hessen-Derby haben wir ja bereits angesprochen. Freitag 19 Uhr, Melsungen gegen Wetzlar. Also das auf jeden Fall mal dick im Kalender anstreichen. Genau, dann gehen wir nämlich weiter zum Motorsport. Auch da ist nicht viel Großartiges passiert, außer dass ich euch noch einmal darauf hinweise, MotoGP ist wirklich der absolute Wahnsinn. Am vergangenen Wochenende fanden die Rennen in Le Mans statt, dem traditionellen Austragungsort in Frankreich, wo auch mal die 24-Stunden-Rennen stattfinden, allerdings dann jetzt auf der kürzeren Variante das Motorradrennen, und da ist ein Kollege mit Wadenbeinbruch auf die Pole gefahren. Ich weiß nicht, ob es in der Moto2 war oder in der MotoGP. Aaron Canet mit Wadenbeinbruch auf dem Motorrad, und du weißt ja, wie die sich da drauf bewegen. Also ich kann nur noch einmal empfehlen, bei Instagram sich die Highlight Reels da anzugucken. Es ist der absolute Irrsinn. Oder die Saves, wenn die versuchen, ihre Stürze zu vermeiden. Es ist absolut nicht mehr normal, was die auf ihren Motorrädern abreißen.
Was für Teufelskerle, ja. Wahnsinn. Also, ja, wenn man ein paar Bilder mal aus dieser Sportart gesehen hat, kann man sich vorstellen, wie krank das ist, mit so einer Verletzung tatsächlich weiterzufahren. Aber
Sophia Gottscha des Motorsports, habe ich gesagt zu dir, ne?
Ja, genau. Das fand ich gut. Aber sonst war ja diese Woche relativ mau, wenn es um Motorsport geht. Das heißt, Formel 1 war zum Beispiel ja auch nicht. Da geht es jetzt nach Imola, wenn ich mich nicht irre, ne? Da geht es jetzt am kommenden Wochenende weiter, und da gibt es ja auch eine Besonderheit, weil Nico Hülkenberg, von dem man, glaube ich, wirklich nicht sagen kann, dass er kein erfahrener Formel-1-Fahrer ist, der kennt diese Strecke praktisch noch gar nicht.
Nee, genau. Also da ist ja 2010 das erste Mal Formel 1 gefahren, Nico Hülkenberg. Übrigens jetzt auch meiste Starts ohne einen Sieg, einziger deutscher Fahrer ohne Podiumsplatz. Er ist sowieso auch gerade der ist der einzige deutsche Fahrer aktuell im Formel-1-Zirkus, und er hat noch nie auf dem Podest gestanden, hatte in 2010 mal eine Pole, aber wenn ich mich nicht irre, hat er jetzt, das habe ich beim Kollegen Sascha Mohr auf Twitter gelesen, wirklich noch nie ein Rennen in Imola in der Formel 1 gefahren, weil das Rennen in Imola kam ja erst vor ein paar Jahren wieder dazu. Da war er ja kurz nur Testfahrer und hatte kein festes Cockpit. Also ist es jetzt die Premiere in der Emilia-Romagna für ihn an diesem Wochenende. Erstes Mal wieder in Europa. Danach steht übrigens gleich Monaco auf dem Programm, danach die Woche. Und ich kann euch die Zeiten durchgeben. Es ist ein klassisches Wochenende, also kein Sprint, wenn ich mich nicht irre. Samstag 16 Uhr Qualifying, Sonntag 15 Uhr Rennen. Genau, das zur Formel 1. Und dann würde ich sagen, noch eine ganz kleine Wintersport-Headline. Es sind viele Kalender gekommen von der FIS. Alpina, Skisport, nordische Kombination, Skispringen und so weiter. Aber das müssen wir jetzt nicht auseinanderklamüsern. Das machen wir schon noch früh genug. Ich habe nur gesehen, es gibt keine Wochenenden, wo zwei Abfahrten beim Geschlecht stattfinden. Das ist gut. Und die zweite News ist, die wir noch haben. Doro Wira macht weiter bis Cortina im Biathlon.
Ganz genau, bis 2026 nach einer wirklich verkorksten Saison, kann man, glaube ich, auch durchaus sagen. Absolut legitim, dass sie so, glaube ich, auch ihre Karriere, ihre sehr erfolgreiche Karriere wohlgemerkt, nicht beenden will. Und ja, da sei ihr natürlich gewünscht, dass sie vielleicht sogar in Cortina dann nochmal mindestens eine Medaille abschleppen kann. Was natürlich auch, ja, gerade in so einer Konditionssportart wie dem Biathlon mit vorangeschrittenem Alter auch nicht leichter wird. Das muss man natürlich dazu sagen, aber für mich eine tolle Geschichte, dass wir sie auch nochmal auf jeden Fall bei Olympia sehen werden.
Comeback auf dem Weg in die Weltspitze und keine Sorge, sie startet auch da unter italienischer Flagge, weil den anderen Trend aus dem Alpin-Zirkus, den macht sie nicht mit. Zumindest nicht das, was wir da irgendwie was davon gehört hätten. Genau, das dazu und dann würde ich sagen, gehen wir direkt gleich weiter in den Fußball nach der Unterbrechung. Europapokal, EM-Kader, Pokalfinale der Frauen. Wir haben natürlich schon die ein oder andere Entscheidung in den Ligen und vor allem Positives von unseren Vereinen. Also bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball, Benni. Und ja, der letzte Spieltag Nummer 34 steht unmittelbar bevor in Deutschland. Das werden wir gleich alles besprechen. Vorweg müssen wir natürlich aber auch über das sprechen, was in der vergangenen Woche war. Nicht nur bei unseren Vereinen, da kommen wir drauf zu sprechen, sondern auch rund um den EM-Kader und vor allem den Europapokal. Denn Borussia Dortmund steht im Champions-League-Finale. Am 1. Juni geht es gegen Real Madrid.
Ja, was für eine unfassbare Fußballwoche und ja, was für ein seltsamer Einzug von Real Madrid in das Champions-League-Finale. Ich glaube, da müssen wir natürlich nochmal drauf eingehen. Oder wollen wir erst über Dortmund zu sprechen kommen, weil das ist ja eigentlich erst die positive Meldung.
Und tu, was du nicht lassen kannst.
Nee, komm, es ist noch so gut im Kopf. Ich glaube, ich muss erst das Aus der Bayern ansprechen, weil es sah ja lange Zeit sehr, sehr gut aus gegen Real. Man hat geführt, man hat ehrlicherweise auch die ein oder andere sehr brenzlige Situation überstanden. Und ja, dann kam es dazu, wozu es kommen musste. Ein ehemaliger Hannoveraner, muss man dazu sagen, schnürt einen Doppelpack und das auch nicht ganz ohne Hilfe von Manuel Neuer, der da den Ball beim ersten Gegentor abtropfen ließ und dann ja, musste Joselu nur noch abstauben. Dann drehte er dieses Spiel auch nur in wenigen Minuten und was soll man sagen, David? Aus der Traum um das deutsche Finale, ne?
Ja, dann gab es am Ende noch das Linienrichter-Drama, aber da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Das ist einfach unglücklich. Ja. Es wurde genug drüber diskutiert und außerdem sind wir da natürlich ein paar Tage mit Distanz unterwegs. Und daher lohnt sich da die große Diskussion nicht. Schade für die Bayern auf jeden Fall. Aber am Ende ist es einfach Real Madrid in dem Champions-League-Halbfinale zu Hause im Rückspiel gewesen. Und das ist irgendwie dann doch immer Schicksal. Ja, und bei Dortmund muss man sagen, dickes Aluminiumglück auch im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Am Ende siegt man quasi 2x1:0, auch im Prinzenpark, also ohne Gegentor geblieben, generell auch das erstmal eine Hausmarke in beiden Champions League Halbfinals, kein Gegentor zu kassieren. Ja, und dann am 1.6. Finale Dortmund gegen Madrid. Ganz Deutschland tippt natürlich auf Dortmund, aber ja, weiß ich nicht. Nach dem, was am Wochenende passiert ist, Dortmund zwischen Genie und Wahnsinn. Die Manuel Riemann in Personalunion des deutschen Vereinsfußballs. Also ja, ich lasse das einfach auf mich zukommen und naja. Finde aber die Terminierung interessant, weil, und das vielleicht vorweg, Leverkusen steht erwartungsgemäß auch im Europa-League-Finale. Die haben viel, viel, viel weniger Zeit, sich darauf vorzubereiten, auch in Kombination mit dem DFB-Pokalfinale als Dortmund.
Leverkusen ja wohlgemerkt, glaube ich, mittlerweile auch nach diesem Spieltag seit über 50 Spielen jetzt ungeschlagen.
Sind genau, ne? 50, ja.
Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte, aber da werden wir ja gleich nochmal auf die Bundesliga schauen. Genau, ja, Dortmund, gut, da könnte man dir natürlich entgegenhalten, wenn wir sie am Wochenende spielen sehen haben. Das war auch rund um die Partien gegen Atletico der Fall. Das ist etwas, was sich komplett durch die Saison zieht, dass man plötzlich in der Champions League überperformt und dann am kommenden Wochenende, naja, ich sag mal so, die Kraft in der Champions League gelassen hat. Das müssen wir natürlich jetzt auch in der Bundesliga besprechen. Machen wir da direkt den Übergang?
Nee, wir machen noch nicht direkt den Übergang. Wenn wir sprechen noch ganz kurz über Leverkusen, die gegen ja, die Roma fast verlieren im Rückspiel. Das wäre erstmal nicht dramatisch gewesen. Man wäre weitergekommen auch mit einem 2:1 für die Römer in Leverkusen. Aber es ist natürlich nicht Leverkusen, wenn man in 90+7 nochmal den Ausgleich macht. Also man hat dort, das war dann ungeschlagen Nummer 49, den Finaleinzug perfekt gemacht und der Finalgegner wird Atalanta Bergamo, die am Mittwoch übrigens italienisches Pokalfinale gegen Juventus Turin spielen in dieser Woche. Und das wird also die Mannschaft sein, die nicht nur Jürgen Klopps Liverpool rausgeschmissen hat, die ja eigentlich Topfavorit waren, sondern jetzt auch Xabi Alonsos Leverkusen im Finale ärgern wollen. Und das schon in 9 Tagen, Benni.
Ja, das geht dann in Dublin am 22.05. Los, diese Partie. Genau, 2 Teams, die sehr gut in Form sind. Ich glaube, das kann man durchaus sagen. 2 Teams, die eine richtig gute Saison gespielt haben. Aber gut, da ist natürlich Bayern 04 Leverkusen dennoch der absolute Favorit. Ich meine, es gibt ja gerade kein anderes Team, was es gab noch nie ein anderes Team, was so eine unfassbare ungeschlagenen Serie in Europa hinter sich gebracht hat, wie Bayern 04 Leverkusen aktuell. Und boah, also diese Saison sich jetzt noch vergolden lassen und bis zum Ende ungeschlagen bleiben, David, das wäre doch unfassbar.
Ja, absolut. Anbieten, Triple, auch wenn es nicht die Champions League ist. Alles möglich. Wir kommen gleich zur Bundesliga, keine Sorge. 2 Dinge noch vorweg. Conference League-Finale wird Piräus gegen Florenz werden. Und zum anderen, um chronologisch richtig zu bleiben, DFB-Pokalfinale der Frauen. Zum 10. Mal hintereinander siegt der VfL Wolfsburg im Finale des DFB-Pokals. Die Bayern das erste Mal dann also nicht mit der Möglichkeit, ja, die Wachablösung total zu machen. Ein Begriff, der um dieses Spiel ja geschwirrt ist. Ich durfte in Köln dabei sein und das war eine richtig schöne Stimmung. Es ist total schön und das erlebt man eigentlich nur bei Pokalfinals, man spielt zu erleben, wo beide Fanlager ja theoretisch in gleicher Zahl da sind und das sehr planmäßig auch so ist und dann die Atmosphäre auch ausgewogen ist. Das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn ja viele nicht gedacht haben, dass es nach dem 4:0 der Bayern in Wolfsburg in der Liga einen 2:0 Sieg von Wolfsburg im Finale gibt.
Ja, Wahnsinn. Was für eine Serie auch, die jetzt durch diesen Pokal in den letzten Jahren gezogen haben. Auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Und ja, wie du jetzt auch schon anklingen lassen hast, die Stimmung schien ja dann auch wieder eines DFB-Pokalfinales absolut würdig. Und wir haben ja schon mehrfach drüber geredet. Das ist auch gerade wirklich eine Besonderheit, dass der deutsche Frauenfußball auf jeden Fall mittlerweile auch richtig angekommen ist in der Gesellschaft. Also zumindest finden sich viele Sympathisanten und viele Fans auch immer wieder in den Stadien wieder. Und das ist eine tolle Geschichte und eine tolle Tendenz.
Ja, sagt dir der Name Saskia Batusiak noch was?
Natürlich, das war die Innenverteidigung, richtig?
So, die ist jetzt nämlich Assistenztrainerin von Christian Wück nach Olympia. Die wird Assistenztrainerin im Team des neuen Frauenbundestrainers. Und dann vielleicht noch ein Blick in die Bundesliga, denn da ist Nürnberg sicher abgestiegen. Das heißt, der Aufsteiger geht direkt wieder runter. Die Bayern sind ja schon sicher Meister. Genau, das zum Frauenfußball. Und dann können wir jetzt auch wirklich mal zum Liga-Geschehen vom Wochenende kommen. Und dann, ja, Benni, ist die Frage, starten wir oben oder unten? Wir arbeiten uns diesmal von oben nach unten vielleicht, oder? Wie willst du
genau das
machen?
Ja, können wir gerne machen.
Gut, dann starten wir in Liga 1 mit dem Freitagabendspiel. Erwartungsgemäß ein Sieg für Stuttgart in Augsburg 0:1. Und damit ja zumindest zwischenzeitlich Tabellenposition 2 für den VfB Stuttgart. Das sollte nicht so bleiben, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Am Samstagnachmittag Leipzig gegen Bremen. Nur ein 1:1 für die Leipziger. Lässt so ein bisschen Dortmund nochmal rankommen. Fragezeichen, auch das sollte am Sonntag anders kommen. Freiburg gegen Heidenheim. Das letzte Spiel von Christian Streich, emotionale Szenen auch nach Abpfiff rund um Heidenheims Frank Schmidt. Also das war herzerwärmend, auch mit der Choreo vorneweg, 120 Jahre SC Freiburg, das war was fürs Herz.
Definitiv, das war generell was fürs Herz natürlich, der Abschied von Christian Streich, dann auch noch im eigenen Stadion. Die spannenden Bilder mit dem Fan, der dann auf den Platz gerät, eigentlich schon niedergetackelt wird und dann hat er auch Gott sei Dank noch weinend eine Umarmung von Christian Streich in Empfang genommen. Das waren auch nochmal richtig süße Bilder. Wir können es natürlich Freiburg nur wünschen oder Christian Streich nur wünschen, dass er dann am nächsten Spieltag den Posten räumt mit einem Sieg und damit dann auch hoffentlich mit einem Platz für das internationale Geschäft.
Genau, das wünschen wir ihm. Im dritten Spiel am Samstagnachmittag, das ebenso 1:1 ausging, ist eine Mannschaft, die einen Abschied vorbereitet. Und zwar an diesem Wochenende beim letzten Spieltag werden in Frankfurt Makoto Hasebe und Sebastian Rode verabschiedet. Das wird emotional. Und jetzt an diesem Wochenende war es eben auch in Gladbach der Fall, dass Patrick Herrmann und derjenige, der von Benni das Karriereende eingeläutet bekommen hat, Toni Janschke, auch ihr Abschiedsspiel bekommen haben. Auch da emotionale Szenen beim 1:1 und einen schon beim einlaufenden Stadion in Tränen übergießenden Patrick Herrmann.
Ja, genau. Auch hier ganz emotionale Bilder. Das ist ja einerseits immer wieder spannend, die letzten beiden Spieltage einer Saison mitzubekommen, aber auch immer wieder traurig, welche Gesichter
einen mehr Abschiede
verlassen. Es kommen noch mehr Abschiede, genau. Aber um eine positive Meldung natürlich euch auch nicht vorzu enthalten. Robin Hack, dein ehemaliger Arminer, hat zweistellig in dieser Saison getroffen. Einer der wenigen Lichtblicke in der Saison von Gladbach. Der Transfer hat immerhin ganz gut funktioniert, hat am Ende immerhin für einen Punkt gegen Frankfurt gereicht. Und Frankfurt, ja, man ist jetzt auf Platz 6.
Robin Hack nach Guirassy und Kane die drittmeisten Tore in der Bundesliga 2024.
Ja, und als deutscher Spieler, glaube ich, der mit den meisten.
Die meisten. Genau. Ja, logischerweise. Ja.
Logisch, macht Sinn. Ja, aber genau, sonst, genau, Frankfurt holt eben einen Punkt gegen Gladbach. Dino Topmöller, 46 Punkte nach 33 Spielen, sechster Platz.
Kann auch zur Champions League reichen. Mit
Kann
46
auch zur Champions League reichen. Es ist unglaublich. Das ist wirklich eine Geschichte. Ja, das versteckt natürlich auch einiges. Hoffentlich wird es in der nächsten Saison besser.
Ja, genau. Und dann, ja, wie gesagt, der Wahnsinn war noch nicht genug, aber es ging mal nicht 1-1 aus im vierten Spiel am Samstagnachmittag.
Wahnsinn.
Das erste Mal in der fünfjährigen Geschichte des ersten FC Union Berlin gibt man eine 2-0 Führung aus der Hand und das ausgerechnet beim ersten FC Köln, der gefühlt schon zweimal direkt abgestiegen war und sich mit dem Last Minute 3-2 von Damien Downs noch die letzte Hoffnung auf die Relegation irgendwie am Leben hält.
Es geht wirklich um den letzten Grashalm, an dem sich jeder einzelne Kölner nach dieser Partie klammert. Und dieses Stadion hat gebebt. Das wirkte, als hätten sie die Champions League gewonnen. Unfassbare Bilder in Köln, natürlich auch wegen der beiden Tore, die sehr, sehr spät kamen. 87. Tickets, dann Downs eben sogar in der dritten Minute der Nachspielzeit. Und jetzt kann es halt wirklich dazu kommen, David, dass ein Team wie Union Berlin Champions League gespielt hat und dennoch unter Umständen absteigt. Und es ist nicht unwahrscheinlich. Ja. Wir wissen, wie jetzt dieser letzte Spieltag aussieht. Ich kann da jetzt nochmal kurz drauf schauen.
Guck mal danach drauf.
Mach mal so. Aber auf jeden Fall, ja, es kann tatsächlich sein, dass, und es ist nicht mehr unwahrscheinlich, dass Union sogar am Ende dieser Saison plötzlich doch noch irgendwie auf Rang 17 steht, mit einem Kevin Volland, mit einem Robin Gosens im Team und so weiter. Es ist wirklich unfassbar.
Ja, richtig. Unfassbar und Wahnsinn. Heute in Hochfrequenz bei uns im Podcast, aber irgendwie auch zurecht. Samstagabend Topspiel war dann auch unfassbarer Wahnsinn. Mainz gegen Dortmund 3-0. Diesmal waren es wieder 10 Wechsel, genau wie gegen Augsburg zu Hause, wo man ja 5-1 gewonnen hatte aus BVB-Sicht vor dem Paris-Spiel. Damals wechselte man alles außer Kobel, diesmal wechselte man alles außer Schlotterbeck. Aber das hat nichts geholfen. Alex Meyer unter anderem mit einem Riesenpatzer zum 2-0. Er stand aber schon gefühlt nach einer halben Stunde 3-0. Und dann kam gar nichts mehr. Und auch im Schicksalsstadion von Marco Reus, ich habe es ja schon mal erwähnt, damals, 2014 sein WM-Traum zunichte gemacht wurde im letzten Auswärtsspiel seiner Bundesliga-Karriere, mutmaßlich, desaströs von BVB.
Ja, und unfassbar wichtig für Mainz, ne? Also diese 3 Punkte, die waren ganz sicher nicht mit einberechnet, das gehört auch noch dazu, ne? Und jetzt steht man eben in dieser komfortablen Situation, dass man im Abstiegskampf plötzlich doch die besten Karten hat. Und das durch ein 3-0 am Ende gegen Dortmund, auch hier, ein spannendes Ergebnis an diesem Wochenende.
Genau, Sonntag haben sich die Lilien dann beim letzten Heimspiel leider eine richtige Klatsche zuführen lassen. Hoffenheim gewinnt in Darmstadt 0-6. Am Sonntag habe ich dann zum zweiten Mal in dieser Woche Bayern gegen Wolfsburg im Stadion erleben dürfen. Wieder ging es 2-0 aus und es gab, glaube ich, insgesamt 0,5 Expected Goals. Das ist mit so das Chancenärmste Spiel der ganzen Bundesliga-Saison gewesen. Und im Vergleich zum Real Madrid-Hinspiel, sei mir nicht böse, aber das ist ja so eine Grottenstimmung in diesem Kessel. Das ist ja sehr schrecklich. Bei so einem Bundesligaspiel, wo es um nichts mehr geht, wo Buna Sarr verabschiedet wird, wo Choupo-Moting verabschiedet wird, der nicht mehr da ist, und Thomas Tuchel nicht verabschiedet wird, wenn man noch an dem letzten Strohhalm wie die Kölner klammert. Mhm. Das ist ja also Wahnsinn. Ich war mit David Müller da, liebe Grüße. Wahnsinn, kein Vergleich zu Madrid, logischerweise.
Ja, irre. Also, ja.
Ich saß übrigens im Gästeblock, weil da nicht genug Wolfsburg-Fans waren.
Gut, das verwundert jetzt nicht. Aber ja, die Stimmung, die die zieht sich natürlich nach so einer ernüchternden Saison bei den Bayern jetzt auch wirklich durch, aber ja, besonders schade, dass dann Spieler, die verabschiedet werden, dann auch einfach nicht vielleicht den wohlverdienten Applaus bekommen oder gerade ein Choupo-Moting, der ja auch als Edeljoker doch in den letzten Jahren für das ein oder andere Tor gut war, würde ich sagen.
Das wusste man ja auch gar nicht zu dem Zeitpunkt, kam ja überraschend irgendwie, dass der jetzt da verabschiedet wird.
Kam überraschend tatsächlich, also wurde gar nicht angekündigt.
Ja, es wurden halt vor Spielbeginn verabschiedet und er war halt nicht da. Ja. Und ich dachte so, oh, Choupo, hatte ich jetzt irgendwie nicht auf dem Zettel, dass er dann schon weg ist. Aber bitte, die Bayern sind manchmal unergründlich. Von der Trainersuche mal ganz zu schweigen. Ich habe jetzt schon irgendwie Leuten gehört, dass jetzt auch der Kollege Flick abgesagt haben soll. Also da müssen wir uns jetzt nicht drum buhlen. Der nächste Kandidat wird Olli Glasner sein, mal gucken. Also, und dann Leverkusen standesgemäß 5:0 an der Kastropper Straße gewonnen. Der Gegner, der sie ja letztes Jahr am 34. Spieltag das letzte Mal überhaupt besiegen konnte. Dieses Mal lief es etwas anders. Und dann blicken wir nochmal ganz schnell auf den 34. Spieltag. Dortmund spielt zu Hause gegen Darmstadt. Leverkusen kriegt zu Hause die Meisterschale gegen Augsburg. Frankfurt gegen Leipzig wird dann das Duell um Europa werden, je nachdem, was die Eintracht macht. Diesmal ist es auch nicht so, dass sie verlieren muss, um Champions League zu spielen, wenn Dortmund die CL gewinnt. Um dann die anderen Spiele ohne Abstiegskampf vielleicht noch komplett zu machen. Hoffenheim gegen München, Bremen gegen Bochum kann man damit reinzählen. Stuttgart gegen Gladbach und dann die beiden Herde werden. Die beiden Herde werden so rum, Heidenheim, Köln und Union Berlin gegen Freiburg.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Union trifft auf jeden Fall auf ein Team, was, glaube ich, im allerletzten Spiel unter Christian Streich nochmal richtig motiviert ist. Und während Köln eben tatsächlich auf Heidenheim trifft, die eine sensationelle Saison gespielt haben, aber ja, ihren Soll schon erfüllt haben. Ne? Das Wichtigste ist vorbei für Heidenheim. Die Saison ist für sie eigentlich schon so gut wie gelesen. Mit einem Sieg könnte man da nochmal an Freiburg vielleicht zumindest punktgleich werden, wenn Freiburg dann gegen Union verliert. Aber auch das, ja, da gehen wir jetzt erstmal nicht von aus. Also das wird auf jeden Fall nochmal...
Wolfsburg-Mainz kann auch nochmal spannend werden dann.
Das stimmt, ja.
Wenn Union gewinnt. Sehe ich irgendwie nicht.
Aber Wolfsburg ist ja jetzt auch egal. Die werden vielleicht auch mit 60-70% Energie spielen, weil es da wirklich auch um nichts mehr geht. Also ja, vielleicht für Mainz sogar ein dankbarer Gegner in dem Moment, dass da jetzt kein Team wird wie keine Ahnung. Gut, der Rest oben ist ja relativ schon safe, deswegen fällt mir gerade kein guter Vergleich ein.
Der Kollege Charlotte Nahar von der Sportschau hat folgende Annahme bei Twitter auch noch zu einer Erklärung gepackt. Wenn Union zu Hause gegen Freiburg 0:1 verliert und Heidenheim verliert zu Hause gegen Köln 2:4, hätten beide Clubs 31:58 Tore und 30 Punkte, dann würde der direkte Vergleich zählen und da würde Union dann die längere Nase haben. Also es kann noch mal richtig hitzig werden am letzten Spieltag. Ich freue mich sehr darauf. Das Ganze Samstag 15:30. So, und dann würde ich sagen, springen wir ganz kurz in die zweite Liga, die natürlich auch viele Abschiede hatte, unter anderem Lars Stindl im Wildpark wurde verabschiedet, aber das war nicht der einzige blau-weiße Abschied. Du hast noch einen, ich habe noch einen, lass uns aber erstmal über den Spieltag generell sprechen. Paderborn gewinnt zu Hause gegen HSV, lässt mal wieder alle Chancen liegen, also die Plätze vorne sind safe, denn am Samstag im Topspiel macht Kiel mit dem 1:1 gegen Düsseldorf, die mutmaßlich jetzt Relegation spielen werden, auf jeden Fall den direkten Aufstieg klar, das war Platzsturm Nummer 1 und am Sonntag macht St. Pauli ebenfalls die Meisterschaft klar, 3:1 gegen Osnabrück. Braunschweig macht den Klassenerhalt klar mit einem 1:0 gegen Wien Wiesbaden, die mutmaßlich schon wieder in die Relegation wollen, das wird nochmal spannend mit Rostock, einzige Entscheidung dort in Liga 2, Wiesbaden oder Rostock Relegation, ansonsten ist alles klar und auf Schalke gab es nochmal einen Sieg zum Abschluss und auch da Tränen und Emotionalität, Benni.
Ja, ganz genau. Auf jeden Fall wichtige Spieler, beziehungsweise Spieler, die an dem Verein mittlerweile doch, glaube ich, hängen, werden jetzt den Verein verlassen. Mit Dani Latzer und mit Simon Terodde, damit natürlich auch zwei erfahrene Spieler, die jetzt aufhören. Gerade Terodde natürlich generell für die Bundesligen eine absolute Institution, hat ja auch bei zig Vereinen gespielt, ob Bochum, Köln, Schalke eben natürlich den Aufstieg auch klar gemacht. Und ja, was soll man da sagen? Rekordtorschütze der zweiten Bundesliga und ja, nochmal drei richtig schöne Jahre auf Schalke gehabt. Hat da, glaube ich, auch eine echt enge Verbindung auch zum Verein aufgebaut. Und Dani Latzer eben, der ja auch Kapitän zwischenzeitlich war bei Schalke, aber leider auch sehr verletzungsanfällig war, dadurch auch sehr viel ausgefallen ist. Aber natürlich auch ein immens stabiler Bundesligaspieler lange Zeit gewesen. Das vergessen wir ja auch bei Mainz vorher unter anderem. Genau, aber Schalke immerhin eine 6-Punkte-Woche eingeholt. Gegen Osnabrück die Woche ja noch 4-0 gewonnen und den Klassenerhalt gesichert, um jetzt am Wochenende auch Rostock mit 2-1 zu schlagen. Das ist sehr gut. Jetzt kämpft man sich sogar noch echt ein paar Plätze hoch und ist aktuell Platz 10. Das ja, vertuscht natürlich auch noch einiges von dieser unfassbaren Seuchensaison. Aber Ben Manga ist jetzt da. Es sieht alles zumindest wieder stückweise nach Aufbruch aus. Und wir hoffen natürlich sehr, dass es in der nächsten Saison wieder ins obere Drittel geht. Was ich noch gesagt hätte, wäre auf jeden Fall Lautern, dass Friedhelm Funkel es tatsächlich geschafft hat, vor dem DFB-Pokalfinale den Klassenerhalt schon zu sichern. Das war ja lange Zeit nicht selbstverständlich. Jetzt muss man sich zumindest nicht darüber Gedanken machen, dass man sogar mit der zweiten Mannschaft in das Spiel gehen muss und dort vermöbelt wird. Jetzt wird man eben mit der ersten Mannschaft im DFB-Pokalfinale vermöbelt.
Sehr gut. Und damit stehen auch die Relegationstermine fest, weil Lautern eben nicht mehr reinrutschen kann. Übrigens auch schon verloren wieder gegen die Hertha 3-1, wo Pal Dardai am Saisonende auf jeden Fall aufhören wird als Trainer. Das ist auch bekannt gegeben worden. Also da gucken wir, was am letzten Spieltag noch ist. St. Pauli kann, falls sie Meister werden, nicht die Schale bekommen, denn die spielen in Wiesbaden. Und da geht es ja um die Relegation oder den direkten Abstieg. Rostock hat es zu Hause mit Paderborn zu tun. Das also die beiden Schauplätze, wo es sonst passiert. Wenn Kiel Meister werden würde, kriegen sie die Schale und zwar in Hannover. Düsseldorf spielt zu Hause gegen Magdeburg. Da sieht es ja alles in Richtung Relegation aus. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Abschied und zwar in Liga 3. Denn da, ja, soweit alles klar, eine Entscheidung steht im letzten Spieltag noch aus. Münster oder Regensburg, der Absteiger und der Aufsteiger streiten sich um direkten Aufstieg und der Aufstiegsrelegation. Und unten ist alles klar, Halle, Duisburg, Lübeck und Freiburg 2 sind abgestiegen. Halle also mutmaßlich ja, auf dem Weg in die Regionalliga, aber Punktabzüge haben wir, glaube ich, nicht mehr zu befürchten. Deswegen geht es da wieder runter und das Ganze wurde klargemacht durch ein 0-0 bei Arminia Bielefeld. Dieser Punkt bedeutet den Klassenerhalt für die Mannschaft, die in den letzten 2 Jahren 2-mal abgestiegen ist. 43 Punkte aus 37 Spielen, das ist ja fast eine Eintracht-Frankfurt-Quote, nur dass wir nächstes Jahr nicht Champions League spielen können. Aber auch da überwiegen die emotionalen Szenen. Es gibt den ersten Ehrenspielführer der Arminia-Vereinsgeschichte, Fabian Klos, nach seinem 461. Pflichtspiel im Trikot für Arminia Bielefeld in 13 Spielzeiten, 180 Tore in Bundesliga, zweiter Liga, dritter Liga, DFB-Pokal. Es war das letzte Ligaheimspiel für ihn. Es kommt noch das Westfalen-Pokalfinale dazu, aber man kann nicht beschreiben, was das für einen Arminia-Fan bedeutet, dass Fabian Klos seine Liga-Heimspiel-Derniere gefeiert hat. Habe ich keine Worte für.
Ich glaub, das ist auch fast nicht möglich. Ich meine, dass der sich diesen ganzen Bums in den letzten Jahren noch angetan hat, nach dem Abstieg noch gesagt hat, ich spiele noch eine Saison, ich hänge noch ein Jahr dran und diese harte Phase sogar noch mit durchgestanden hat. Hut ab, auf jeden Fall hier. Immerhin mit einem kleinen positiven Ende jetzt, zumindest mit dem Klassenerhalt, die Karriere beendet. Das hätte er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Aber immerhin war es am Ende jetzt nicht der Abstieg, der damit sogar in Kombination gekommen ist. Das wäre ja wirklich für beide Seiten unfassbar bitter gewesen. Aber auf jeden Fall da sensationelle Karriere und natürlich absolute Vereinslegende bei euch. Was mir noch aufgefallen wäre, Jens Keller. Komischer Übergang, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Trainer von Sandhausen. Sandhausen verliert gegen Mannheim 2-4. Keller und Sandhausen trennen sich jetzt nach dieser Saison. Sandhausen jetzt gerade 9. nur und damit, ja, ist eben auch Jens Keller mittlerweile nicht mehr Trainer von Sandhausen. Auch irgendwie eine spannende Trainerstory bei ihm. Mit Schalke damals Champions League gespielt, dann mit Union zweite Liga gespielt. Jetzt spielt er mit Sandhausen dritte, wurde hier auch gefeuert. Ja, nicht alle Karrieren gehen nur in die eine Richtung nach oben, ne?
So, jetzt hast du schon Ben Manga und Champions League in einem Satz oder in einer Folge formuliert. Deswegen kann ich auch sagen, was Benny mir vor der Folge gesagt hat. Ben Manga ist auf Schalke zurück. Das heißt, in 3 Jahren können wir die Champions League wieder angreifen. Ich möchte gerne noch ein Wort über Fabian Klos.
Natürlich, bitte.
Ja, noch ein Wort über Fabian Klos verlieren. Liebe Arminia-Fans, ich weiß nicht, wer von euch das da draußen hört, aber ich kann leider am am Samstag um 14 Uhr nicht auf Giesingshöhen sein, denn er macht nämlich sein letztes Spiel hier in München bei 1860. Das wird auf jeden Fall emotional, eben weil der Klassenerhalt klar ist, weil es für 1860 auch um nichts mehr geht. Man hat sich zusammen ja eben gegen den Abstieg irgendwie gewehrt, 1860 und die Arminia. Also das wird auf jeden Fall nochmal emotional am Samstag. Das haut nochmal richtig rein und dann hoffentlich am Ende noch mit dem Westfalen-Pokalsieg. Das wäre ein schöner Abschluss.
Und hoffentlich nochmal mit einer Bude im letzten Spiel. Das wäre auch...
Auch das nehme ich gerne, ja.
Aber ja, klar.
0:0 der Arminia-Geschichte war das. Am Sonntag, nee, Samstag.
Ja, und ja. Natürlich Westfalen-Pokal immens wichtig für den DFB-Pokal. Das vergessen wir ja
immer. Das ist richtig, weil da wären wir ja so gar nicht dabei. Genau.
Genau.
Ja, genau. Was gibt es sonst noch zu berichten? Italienisches Pokalfinale hatte ich schon gesagt. Es stehen interessante Spiele in der Premier League jetzt auch Montag, Dienstag, Mittwoch noch an. Es ist allerdings so, dass die Meisterschaft sich auf jeden Fall am Wochenende entscheiden wird. Liverpool kann nicht mehr Meister werden, also da geht es dann zwischen Arsenal und City hin und her. Das ist dann natürlich international gesehen somit das Prägendste, was wir am letzten Spieltag sehen. Ansonsten ist Italien ja klar, Frankreich ist klar, Spanien ist sowieso klar. Also wenn, dann guckt man nach England. So, hier steht noch: Olivier Giroud verlässt Milan in Richtung MLS, wenn ich schon über Italien spreche. Also ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Ich glaube, sonst sind wir soweit durch. Und dann ist die Frage, sagen wir noch was zum EM-Kader oder nicht?
Ich glaube, das bringt unseren Hörern genauso wenig wie uns, weil ja, jetzt sind natürlich schon ein, zwei Namen raus. Aber naja, ihr werdet sie selbst wahrscheinlich spätestens mitbekommen haben. Am Donnerstag wird der komplette Kader jedenfalls veröffentlicht. Es ist ja dieses interessante Konzept, das jetzt auch über, was weiß ich, Influencer und in Sendungen tatsächlich einzelne Spieler bekannt gegeben werden. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Schlotterbeck.
Wann bei uns?
Sicher. Und einen, wann bei uns, genau. Wie lange dauert das noch hier? Schwach, die FB. Aber naja, Schlotterbeck auf jeden Fall sicher. Pavlovic ist sicher. Das war's bisher, oder?
Ta.
Mit dem, noch,
mit
genau.
Der Oma. Ja. Die Omi hat die Tartorte aufgemacht.
Das ist süß.
Der, ja. Dieser Pflege-Influencer mit den Worten, als er es aufklappt, Tata!
Ob das Absicht war?
Ich weiß es nicht. Ich fand es
naja,
jedenfalls lustig.
Aber genau, bis spätestens Donnerstag werdet ihr auf jeden Fall mehr Licht sehen oder Licht ins Dunkel bekommen, was den EM-Kader angeht. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal auf den sozialen Medien vorher wahrscheinlich unsere Kader veröffentlichen.
Aktiv werden.
Genau.
Ja, wir geben unser Bestes, wir versprechen nichts. Wie immer, wenn es um unsere Instagram-Account geht.
Aber über eines könnt ihr euch sicher sein und eines versprechen wir, dass ihr am nächsten Montag die nächste Folge in euren Podcast-Feed bekommen werdet. Darauf könnt ihr euch schon ziemlich lange verlassen. Das wird auch in der kommenden Woche so sein. Und David, ich würde sagen, Kevin Barth bei daten.de sagt immer, machen wir den Deckel drauf. Dann lass uns hier auch den Deckel drauf machen.
Kurz und knapp und dann sind wir vom Hof. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.